Fühlt euch mal ganz herzlich gedrückt, das darf man ja zurzeit nicht. Aber so innerlich mal, ne? Ich fand das süß gesagt mit dem innerlich Mitsummen, das trifft's. Ja, ich glaube, es ist wirklich das erste Mal, ich weiß nicht, ihr könnt mich korrigieren, ich habe auch nicht mehr nachgeforscht, dass ich einen Text aus dem Neuen Testament habe. Und ich freue mich, das ist einfach schön, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Und ich weiß nicht, ob ihr noch so begeistert seid, wie ihr es mal wart, als ihr euch bekehrt habt. Vielleicht bist du auch zum ersten Mal in der Gemeinde und sagst, Mensch, wovon reden die eigentlich? Ich habe mich mal mitschleppen lassen und habe mir jetzt die Lieder angehört und die Gebete und so. Ich finde es immer noch toll, diese Sachen auch, die aufgeschrieben sind, auch in der Bibel zu betrachten und zu sehen, wie Gott heute noch dadurch redet und wie er Mut macht, wie er uns stärkt, wie er uns gerade durch schwierige Zeiten führt. Und meine Predigt heute heißt, was ist, wenn alles zerbricht? Nicht ein Thema, das ihr vielleicht zum ersten Mal hört, aber ich sage mal eins, wo wir immer wieder mal dran erinnert werden dürfen und wo wir uns auch immer wieder auch stärken lassen müssen, weil ich glaube, dass unser Leben immer wieder auch Herausforderungen mit sich bringt. Gerade in so Zeiten wie Corona merken wir das. Ne? Ich weiß nicht, Männer und Frauen sind da ja auch ein bisschen unterschiedlich gestrickt von ihrer Ausrichtung. Also Frauen sind oft viel beziehungsorientierter und suchen nach Harmonie in der Beziehung. Das gibt es natürlich bei den Männern auch. Aber Männer, die sind oft so lösungsorientiert. Ne? Wenn meine Frau irgendwas sagt, irgendein Problem mir mitteilt, dann will sie eigentlich nur damit sicherstellen, dass wir irgendwie zusammenstehen, während ich dann schon in meinem Kopf die Lösung suche für das Problem und was sie eigentlich gar nicht hören will, zum Beispiel. Kennt ihr vielleicht auch, ne? Gut, Gott kennt uns und er hat viele Geschichten parat, ich glaube, für Männer und Frauen in der Bibel. Und es ist eine Geschichte, die ich mit euch teilen möchte, in der Apostelgeschichte 27. Ich werde jetzt nicht das gesamte Kapitel vorlesen, das würde ein bisschen lang dauern. Aber ich glaube, da steht eine ganze Menge drin, was wir für unseren Alltag so mitnehmen können, gerade dann, wenn alles zerbricht. Ich bin mal als junger Christ zu meiner Heimatgemeinde mit dem Radl gefahren, das waren einige Kilometer. Und mir ging es zu dieser Zeit nicht gut. Irgendwas war, ich fühlte mich schlecht und ich dachte, es kann doch nicht sein, ich habe mich bekehrt, ich gehöre Jesus, der hat alle Macht, der kann alles tun, ich höre von den Wundern und warum geht es mir so schlecht? Und ich darf heute vielleicht mal das Staffelholz weitergeben, weil ich habe damals auf dem Fahrrad dann gebetet, Gott, wie kann das sein, dass es mir so schlecht geht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jesus, warum geht es mir so schlecht? Und ich fuhr zu einer Jugendveranstaltung abends. Und das hatte ich so intensiv auf dem Herzen. Jesus, warum geht es mir so schlecht? Das kann doch wohl nicht sein. Und ich komme abends bei dieser Jugendveranstaltung an. Wir hatten einen Gastprediger, der hieß Matthias Brandner. Einer, der sehr evangelistisch begabt ist und sehr motivierend sprechen kann. Und sein Thema war, warum es gut ist, wenn es dir schlecht geht. Und da habe ich meine Antwort bekommen. Und vielleicht darf ich das heute so ein bisschen mit dem Text auch mich revanchieren. Vielleicht ist jemand da, der sagt, Mensch, um mich herum, alles in meinem Leben zerbricht. Irgendwie bin ich in den Sturm des Lebens gekommen, ich habe Schwierigkeiten, mir geht es nicht gut. Dann darf das heute für dich sein. Wenn es dir gut geht, dann versuch das mal trotzdem offen aufzunehmen, denn es können Zeiten kommen, wo Probleme auf dich zukommen. Das ist in dieser Welt so, das ist seit dem Sündenfall so. Und deswegen ist das auch etwas, was wir mal betrachten dürfen. In Apostelgeschichte 27 geht es um Paulus, der nach Rom überführt werden soll, und zwar als Gefangener, und zwar mit einem Schiff. Und der wird also bewacht von Soldaten und ein Hauptmann ist dabei, der wird Julius genannt hier, der also mit dieser Truppe und mit den Gefangenen da unterwegs ist. Und es war keine Kreuzfahrt, das kann ich euch schon mal verraten. Wenn du als Gefangener da unterwegs warst, dann warst du, also dass du kein Toilettenpapier hattest, das war noch das Geringste wahrscheinlich. Ne? Heute so in den Zeiten von Corona werden wir massiv daran erinnert, dass wir eben nicht immer alles unter Kontrolle haben und immer alles so glatt läuft, wie wir uns das vorstellen. Sie wollten nach Italien fahren, Paulus sollte dort in Rom quasi überstellt werden als Gefangener. Und wird hier ziemlich ausführlich erzählt, wo sie unterwegs sind, warum sie unterwegs sind. Es war auch schon eine geraume Zeit verflossen, die Schifffahrt, heißt es, wurde gefährlicher in Vers 9. Und dann spricht Paulus zu ihnen, das Fasten war vorbei und Paulus warnt sie und spricht zu ihnen, ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffsreise mit Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Vers 11, aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Ich sag mal so, eigentlich ganz logisch, oder? Da ist einer, der ist gefangen, der Hauptmann bewacht den, er soll den überführen. Und der Gefangene sagt, du, das ist nicht gut, wir sollten das nicht machen, das Schiff und die Fahrt zu gefährlich, da wird das Schiff Schaden nehmen, die Ladung Schaden nehmen, wir werden vielleicht Schaden nehmen. Lass uns das mal lieber sein. Ja, und dann sagst du ja schon, ja, du bist der Gefangene, na klar willst du da nicht hin. Und erst recht, du bist doch einer aus dem Volk, die haben noch das Meer geteilt, damit sie auf trockenem Fuß rüberkommen konnten. Ne? Und dann seid ihr lieber 30 Jahre in der Wüste rumgewandert, als einen Fluss zu überqueren. Also wenn du mir was von Schiffskunde erzählen willst, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, das ist ja eigentlich logisch, dass der nicht auf Paulus hört, oder? Könnte man meinen. Und dann heißt es, der Hafen war ungeeignet zum Überwinden. Und da gab die Mehrzahl den Rat, auch von dort abzufahren, um wenn irgend möglich nach Phönix zu gelangen, einen Hafen von Kreta, der gegen Südwest und Nordwest liegt, offen liegt, um dort dann zu überwintern. Ich möchte hier mal auf ein paar Punkte eingehen, werde mir mal so ein paar Verse rauspicken. Ihr könnt das gerne mal zu Hause nachlesen, das Kapitel. Das ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Geschichte. Ich möchte einfach mal sagen, was ist, wenn alles zerbricht, wenn alles den Bach runtergeht in deinem Leben, wenn dein Unternehmen oder was auch immer du gerade vorhast oder deine Gesundheit ruiniert wird, was ist, wenn du in die Stürme des Lebens kommst, dann will ich dir sagen, triff die richtigen Entscheidungen. Wir sehen hier einige falsche Entscheidungen. Der Hauptmann glaubte dem Kapitän, glaubte dem Schiffsmann mehr als Paulus. Paulus war ein Mann Gottes, der erfüllt war vom Heiligen Geist, der von Gott her redete für Gott. Aber er glaubte ihm nicht. Und das ist ja auch ein Punkt, der in unserem Leben eine Rolle spielt, auch wenn wir schon Christen sind oder nicht. Also ich habe das oft erlebt, wenn man zum Beispiel für Kranke beten will, im Glauben, dass Gott heilt. Das ist manchmal gar nicht so leicht, wenn der Verstand sagt, wie soll denn das gehen? Kennt ihr das? Natürlich, du versuchst dann Gott zu vertrauen, aber dass du richtig feste Zuversicht hast, dass Gott genau in dem Moment was macht, manchmal ganz schön schwierig. Oder auch Gemeinden. Also man kann das ja auf sich als Einzelner beziehen. Wie mache ich das denn, wenn Schwierigkeiten auf mich zukommen? Man kann das ja auch als Gemeinde mal sich überlegen. Da gibt es ja auch Gemeinden, die mehr auf Verstand vertrauen, als auf die Führung durch den Heiligen Geist, als auf Gott selber. Zum Beispiel Managementprinzipien verfolgen, um die Gemeinde aufzubauen. Und das scheint ja auch eine Zeit lang ganz gut zu funktionieren. Da kommen ja Menschen zusammen. Aber ist das wirklich Gemeinde Gottesbau oder ist das irgendwas anderes? Habe schon Gemeinden kennengelernt, wo mehr Managementprinzipien im Vordergrund stehen. Und ich kann euch sagen, da läuft es nicht immer sehr christlich. Manchmal viel unchristlicher als bei Nichtchristen. Leider. Es geht doch darum, wem vertraust du in erster Linie? Es geht ja nicht darum, dass wir den Verstand ausschalten und dass wir, ich sag mal, auch in der Corona-Krise sagen, ja, die Wissenschaftler können uns gar nichts sagen, weil eigentlich weiß es nur Gott, sondern es geht nur darum, wem vertraust du in erster Linie? Nur deinem Verstand oder Gott? Sprüche 3, gell? Vertraue nicht nur auf deinen Verstand, sondern fürchte Gott. Ja, vertraue auf ihn und setze auf ihn dein Vertrauen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den man hier übertragen kann in unsere Zeit. Wem vertraue ich? Setze ich das auf die Kundigen, auf die Leute, die Experten sind in irgendeinem Bereich? Oder weiß ich, dass Gott größer ist als das und mehr weiß als die Experten? Darauf sollten wir vertrauen. Natürlich weiß Gott mehr als die Experten, oder? Also, setze dein Vertrauen auf Gott. Und wenn etwas schwierig ist, vom Verstand her nachzuvollziehen, frag dich, was hat Gott denn gesagt? Und dann halte dich fest an dem, was Gott dir in der betreffenden Situation gesagt hat. Es ist ja manchmal nicht so einfach, auch mit Gottes Zusagen nicht. Also wenn ich mal überlege, da sollst du mit deinem Stab zum Beispiel aufs Meer hauen und eigentlich denkst du, völlige Sackgasse, hinter uns die Armee aus Ägypten, die uns vernichten will, vor uns das Meer, wir als Nichtschwimmer, wie kommen wir da durch? Ja, hau mit dem Stab aufs Meer. Ja, super Idee. Und dann haut Mose mit dem Stab aufs Meer und das Meer teilt sich und sie können trocken hindurchwandern. Oder wandert um Jericho rum, 7-mal. Und dann denkst du, ja warum, was macht das? Die Stadtmauer, überwinden durch rumwandern? Und dann ist da schon mal was passiert. Und dann sind sie rumgewandert. Und am letzten Tag sollten sie ein Geschrei anstimmen. Und die Mauern fallen ein, warum? Das macht doch gar keinen Sinn vom Verstand her. Oder? Also mir geht das so, dass manchmal mein Verstand sagt, was bitte? Und dann ist gut, wenn dein Herz Gott kennt und sagen kann, doch, Gott weiß schon, was er macht. Das Zweite, was ich hier gesehen habe und was ich auch schon gelesen habe, ist, da gab die Mehrzahl den Rat. Sie hätten doch vielleicht auf Paulus hören sollen, aber die Mehrzahl sagte, nee, das ist gut, wir fahren hier ab, das scheint gerade passend zu sein, die Zeit. Auch da möchte ich dich warnen. Manchmal ist es so leicht, auf die Mehrheit zu hören, auf die Mehrheitsmeinung, statt auf Gottes Reden. Manchmal ist die Stimmung nicht da und die Gemeindestimmung ist eine andere und viele sagen ja so und so und so, aber haben wir dann wirklich auf Gott gehört? Das ist die Frage. Also auch Mehrheitsbeschlüsse sollten immer mit einem hörenden Herzen auf Gott geschlossen werden. Ihr kennt ja die Geschichte, mein Freund hat mich daran erinnert, wo da die Landnahme war und sie sollten das Land einnehmen und dann kommt da ein Volk mit zerschlissenen alten Kleidern, ganz trockenem, vertrocknetem Brot und als wir ausgezogen sind, war das Brot noch warm, wir kommen von ganz, ganz weit weg, aber wir wollen mit euch gern einen Friedensbund schließen, dass ihr uns nicht ausrottet oder angreift. Ja, und die hatten ja nun den Auftrag, dieses Land einzunehmen und da hätten sie vielleicht mal fragen sollen, das ist ja komisch, warum kommen die von weit, weit weg, um mit uns jetzt einen Friedensbund zu schließen? Weil die haben ja sich verkleidet, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte und wenn nicht, auch das Alte Testament ist lesenswert. Die kommen und haben sich verkleidet, sind aus der nächsten Nähe und statt auf Gott zu hören, es heißt da ganz eindeutig, sie befragten den Mund des Herrn nicht, sondern sagten ja, okay, wenn das so ist, dann schließen wir mal Frieden mit euch. Und letzten Endes entstand dadurch die Teilung zwischen Nord- und Südisrael. Also auch etwas, was Gott so nicht geplant hatte und vorhatte. Und sie mussten dann immer wieder mit Schwierigkeiten dadurch leben. Aber Gott sagt, nein, ihr habt diesen Bund geschlossen. Jetzt haltet ihr auch euch dran und haltet Frieden mit diesem Volk. Also Gott hat auch da mal wieder gezeigt, Gnade steht so viel höher oft als alles andere, als wir meinen. Gott ist ein Gott der Gnade. Das Dritte, was ich hier entdeckt habe, und ihr könnt ja nochmal, wenn ihr die Bibel dabei habt, auch mit reinschauen, da heißt es in Vers 13, da nun ein schwacher Südwind wehte, meinten sie, sie hätten ihre Absicht erreicht, lichteten die Anker und segelten nahe bei der Küste von Kreta hin. Plötzlich kommt so ein leichter Wind auf, die Lage scheint günstig und sie segeln los. Wenn ich das versuche, wieder in unsere Zeit zu übertragen, dann denke ich, ja, wie ist denn das? Äußere Umstände scheinen manchmal für etwas zu sprechen, aber es ist nicht immer gut, es ist nicht immer richtig. Manchmal willst du dich nach den äußeren Umständen richten, weil das bequemer ist, als nach dem zu gehen, was du von Gott her weißt. Und auch da möchte ich dich warnen und sagen, nein, das ist keine gute Entscheidung, gerade nicht, wenn es dir schlecht geht, gerade nicht, wenn alles um dich herum zerbricht oder du in Schwierigkeiten kommst. Gefahr besteht für dein Leben, für die Ladung, für das Schiff, mit dem du unterwegs bist. Das Schiff steht ja hier in der Hauptsache erstmal für ein Bild unseres Lebens. Die äußeren Umstände können gut sein, können sich aber auch schlagartig ändern. Wir lesen weiter und sehen, dass dieser schwache, schöne Wind, der da wehte, sich auf einmal in einen ungünstigen Wirbelsturm verwandelte. Und da kann einem schon ganz anders werden, wenn man so mitten auf dem Meer in einen Wirbelsturm gerät. Da gerät man wirklich in Gefahr. Also von gut zu mies, was garantiert dir, dass immer alles so bleibt, wie es ist? Eben nichts. Ja, wir sehen das hier auch in dieser Geschichte, dass ein Mann, der erfüllt ist vom Heiligen Geist und der Gott vertraut, dass der nicht nur in Gefangenschaft geraten kann, sondern dann auch noch in Schwierigkeiten, in Stürme hinein, in Schiffbruch hinein und all diese Schwierigkeiten kommen auf ihn zu und sein Leben ist bedroht und er weiß, wer sein Gott ist. Das ist doch das Entscheidende. Mein Freund hatte mir noch eine schöne Geschichte mitgegeben, weil ich habe witzigerweise mich mit ihm über die Predigt unterhalten können und dann fiel ihm eine Geschichte ein, die hatte eigentlich gar nichts mit der Predigt zu tun, dachte er, aber ich finde, dass sie damit zu tun haben kann. Und zwar sagte er, es ist ein kleines Kind mit seinem Vater unterwegs und fragt, du Papa, wie groß ist eigentlich Gott? Papa, wie groß ist Gott eigentlich? Und der Papa überlegt und über ihn fliegt ein Flugzeug lang und er sagt, guck mal Junge, siehst du das Flugzeug da fliegen? Ja. Na mein Junge, wie groß ist das Flugzeug? Naja, sehr klein. Und sie kommen am Flughafen vorbei und der Papa nimmt sich extra Zeit, fährt zum Flughafen vor. Das Flugzeug ist dort gelandet, ein riesen Jumbo-Jet. Er steht mit dem kleinen Sohn da und guckt den. Schau mal, wie groß ist denn das Flugzeug jetzt? Oh, sagt er, riesig. Sagt er, siehst du, mein Sohn, so ist das auch mit Gott. Wenn er weit, weit weg ist und du ihm nicht nahe bist, scheint er so klein zu sein. Aber je näher du ihm kommst, desto mehr erkennst du, wie groß er ist. Ich möchte einmal zwei Beispiele nennen, wo äußere Umstände eine Rolle gespielt haben. Ich war in Mainz in einer Gemeinde und wir haben dort eine Evangelisation vorbereitet, immer wieder in regelmäßigen Abständen. Und ich glaube, dass Gott besonders dann und sehr gerne etwas tut, wenn wir von ihm reden, wenn wir Zeugnis für ihn geben, wenn wir evangelisieren. Da macht er auch gerne Wunder. Gerade bei den Leuten, die ihn noch nicht kennen, geschehen manchmal mehr Wunder, wenn wir für sie beten, als bei uns. Vielleicht ist man es auch einfach zu gewöhnt und ist schon betriebsblind, ich weiß nicht. Aber manchmal habe ich den Eindruck, gerade Evangelisation, das liegt Gott so auf dem Herzen, wenn wir für andere beten, wenn wir für andere einstehen. Und wir waren also dort regelmäßig auf der Straße, haben immer so Einsätze gemacht und dann haben wir einen geplant und da hat es geheißen, oh nee, der Tag ist nicht gut, lasst das bleiben, nehmt euch einen anderen Tag, da sind lauter Baustellen in der Stadt, nur Baulärm, alles gesperrt, da sind keine Leute unterwegs, was wollt ihr denn da? Und wir haben gesagt, nein, äußere Umstände sind nicht entscheidend, wir hören auf Gott, wir machen das. Und dann kriegen wir eine Nachricht, Mensch, also der geplante Platz, den könnt ihr nicht haben, wegen Baustelle. Okay. Ja, aber wir haben uns gedacht, vielleicht wollt ihr vor dem Bahnhof das machen. Und dann sagten einige schon, da sind so auch Baustellen drumherum, da hört man uns dann gar nicht, auch an dem Tag ist dann da Lärm und so. Nein, wir machen das. Gott hat gesagt, es ist richtig, dass wir was machen. Wir sind raus zum Bahnhofsplatz und was soll ich sagen, rundum war eine Baustelle um diesen Bahnhofsvorplatz. Der hat wunderbar den Verkehrslärm abgeschirmt und auch wie so eine Ruheinsel geschaffen und die Leute hatten an einem sonnigen Tag richtig Zeit und Lust mit uns zu quatschen. Wir hatten auch, ähnlich wie wir es in Altötting immer gemacht haben, Kaffee, Kekse, Sachen dabei, wir hatten Schriften dabei, wir haben mit denen gesprochen, wir haben für sie gebetet. Es sind Leute wirklich neugierig geworden, mit in die Gemeinde gekommen, es war ein super Tag. Hätten wir auf die anderen gehört, oh nein, Baustellen geht nicht und oh, der Platz vorm Bahnhof, ganz undenkbar, die rennen ja nur vom Bahnhof weg in die Stadt und da hat keiner Zeit. Etwas Ähnliches hat sich später nochmal ereignet. Wir haben gesagt, okay, wir machen wieder so einen Einsatz. Oh, da wird groß Regen eventuell kommen. Naja, haben wir gesagt, also Gott kann ja Regen auch so lange abhalten, dass wir dann ganz in Ruhe unseren Einsatz machen können. Gar kein Problem, wir machen es trotzdem. Ja, nee, aber. Und dann hieß es wieder, ja, euren gewohnten Platz in der Innenstadt könnt ihr nicht haben. Ihr dürft diesmal an einem anderen Platz sein, sagt die Stadt. Ja, wo denn? Ja, da. Es ist also am Eingangsbereich zur Innenstadt, wenn man so will, an einem Busbahnhof. Oh, da rennen die nur von den Bussen in die Stadt, da ist eigentlich nichts, was gemütlich ist, da bleibt auch keiner zum Bummeln oder Gucken, das ist wirklich nur so ein Durchgangsort. Wir haben es durchgezogen, weil wir auf dem Herzen hatten, Gott will das tun. Wir sind dahin und haben also den Stand aufgebaut, wir haben die Elektronik aufgebaut, es war trocken bis zu diesem Zeitpunkt. Graziano Ganschi, damals der Pastor, einer der beiden Pastoren der Gemeinde, sie hatten zwei, sagt, okay Leute, lasst uns noch beten und dann fangen wir an. Mit den Worten, fangen wir an, fing es an, kräftig zu regnen. Und wir standen da, mitten im Regen. Okay, danke Gott, wir legen jetzt los. Schön, dass wir für dich Zeugnis ablegen dürfen. Begleite uns, mach uns stark, gib uns das richtige Wort für die Leute und so weiter. Wir haben gebetet und es goss in Strömen. Ein paar sind losgezogen, haben für die Technik noch schnell was zum Abdecken gesucht, damit es keinen Kurzschluss gibt. Und wir hatten im strömenden Regen einen der schönsten Einsätze unseres Lebens dort. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Leute auf einmal nicht mehr in die Innenstadt gerannt sind, sondern alle unter diesem Bushalterhäuschen unterm Dach standen, rundum wie so eine Riesenarena uns zugehört haben. Wir mit Technik, volle Pulle, konnten predigen, konnten Zeugnis geben. Wir haben die Jugend da gehabt, die haben Anspiel gehabt, wir haben getanzt, wir haben alles Mögliche gemacht, haben für die Leute gebetet und die haben alle Zeit der Welt gehabt, weil kein Mensch Bock hatte, rauszugehen in den Regen. Ja? Also echt, die Umstände können mies scheinen. Aber was ich dir sagen will, Gott ist in Kontrolle. Als wir fertig waren und Graziano, der Pastor, sagte, okay Leute, wir sind fertig, lasst uns zusammenpacken, hörte es schlagartig auf zu regnen. Ja, wir haben dann gedacht, okay Gott, du weißt es besser. Du hättest es genau andersrum machen können, aber dann wären keine Menschen da gewesen, uns zu hören. Das vierte, was ich hier sehe nach den äußeren Umständen, ist, dass dann dieser schöne Wind aufkommt und sie sich treiben lassen. Auch das ist nicht immer die beste Lösung, wenn du in Probleme kommst, oder? Einfach sich mal gehen lassen, gucken, was passiert. Auch das bringt dich nicht wirklich so voran. Und wenn ich an die Gemeinde denke, dann denke ich vielleicht an andere Strömungen und Trends, die da vielleicht kommen, wo man sagt, oh, da segeln wir mit, das ist gerade so ein schöner Trend. Das mag sein, manchmal ist das auch gut, aber vielleicht ist es gerade nicht dran. Immer fragen, Gott, was hast du denn vor? Ist eigentlich der beste Kompass und der beste Weg. Man muss ja auch sagen, die hatten damals gar keinen Kompass. Ne? Zu der Zeit gab es die noch nicht, die wurden erst einige, ich glaube sogar Jahrhunderte, weiß ich nicht, auf jeden Fall Jahrzehnte später erfunden. Die haben sich damals noch an den Sternen orientiert. Und wir lesen mal ein Stückchen weiter. Das Schiff, also nicht lange danach, wehte ein Wirbelwind, heißt es in Vers 14, da kam dieser Sturm, das Schiff wurde mit fortgerissen, konnte dem Wind nicht widerstehen, wir gaben es preis, ließen uns treiben. Und dann kommen sie an der kleinen Insel vorbei und dann heißt es in Vers 17, als sie es heraufgezogen hatten, also das Beiboot, trafen sie Schutzmaßnahmen, indem sie das Schiff umgürteten, weil sie fürchteten, in die Sirte verschlagen zu werden, zogen sie die Segel ein und ließen sich dann so treiben. Man versucht dann irgendwie Schadensbegrenzung, Selbsthilfe, gucken, wie kann ich das irgendwie noch zusammenhalten und das eigentliche Ziel haben sie vielleicht auch schon längst aus den Augen verloren, oder? Ich lasse mich treiben, ich gucke einfach, was passiert, ich habe keine Ahnung mehr. Auch im Kleinen wie im Großen, also im Einzelnen gibt es das. Wie gehe ich mit Sünden zum Beispiel um, die mir zu schaffen machen in meinem Leben? Man versucht es vielleicht mit allerlei Selbsthilfemaßnahmen oder was ich auch oft beobachtet habe. Ach, ich kann ja nicht zu Gott kommen mit dieser Schuld auf meinem Gewissen. Ich muss erstmal rein dastehen, statt dass ich direkt zu Jesus gehe. Dafür ist er gestorben, dass wir unsere Schuld bekennen können und dass er uns dann vergibt und uns reinigt von aller Sünde. Und dann machst du dir Gedanken, oh Gott, wie kann ich das wieder gut machen und so weiter. Dabei hat er nur auf dem Herzen, hey, komm zu mir, komm zu mir. Oder auch im Großen, wenn man merkt, Mensch, wir haben irgendwie eine schwierige Zeit durchlebt, vielleicht ist ein bisschen was zerbrochen in unserem Gemeindeleben und da was, und man versucht das so zu kitten. Hab doch keine Angst, Gott ist größer als das. Nicht die eigenen Maßnahmen, das, was wir so meinen, ist das, was uns dann voranbringt, sondern zu hören auf Gottes Reden. Da möchte ich euch heute einfach Mut machen. Ich habe oft Situationen erlebt, wir haben das in der letzten Gemeinde, wo ich länger Pastor sein durfte, wo ja einige Geschwister hier sind, auch durchexerziert. Wenn Gott in schwierigen Situationen redet, durch eine Prophetie zum Beispiel, prüft das anhand der Bibel, prüft das und dann schau, was hat er eigentlich gesagt. Manchmal nickt man dann nur, ach wie gut, ach wie schön. Ist vielleicht sogar für den Moment ermutigt. Aber es kann sein, dass Gott etwas zu dieser Situation gesagt hat, was dir einen Schlüssel bietet, was dir weiterhilft. Wo er sagt, Mensch, da geht es nicht nur ums Aushalten, sondern ich gebe dir einen Handlungsauftrag und wenn du danach handelst, dann wird etwas passieren. Und das ist wichtig, darauf zu achten und danach zu schauen. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Es gibt so viel, was man hier im Wort Gottes finden kann und auch so viel, was man damit verbinden kann. Aber wir haben ja nicht so viel Zeit heute. Ihr dürft das aber gern zu Hause auch nochmal nachlesen. Christus starb für unsere Sünden. Das Letzte, was ich hier auch entdeckt habe in Vers 30, ist, dass die Schiffsleute aus dem Schiff zu entfliehen suchten, als das gestrandet war, als das Vorderteil lief auf, der rückwärtige Teil des Schiffes zerbrach. Und dann haben die sich überlegt, Mensch, wir lassen die alle im Stich, wir nehmen uns heimlich das Beiboot und hauen heimlich damit ab auf das Festland und dann sollen die anderen noch untergehen. Ja, also das ist ja auch manchmal so, dass du sagst, Mensch, irgendwie, und dann, ich gebe das sinkende Schiff auf, ob es jetzt Gemeindebau ist oder ob es was anderes ist in deinem Leben, wo du sagst, pff, also ich habe es nicht gepackt, ich gebe auf. Oder ich weiche den Problemen aus und ich flüchte davor. Weißt du, was die Glaubenshelden alles durchgemacht haben und den Problemen eben nicht ausgewichen sind, weil sie Gott an ihrer Seite hatten, was sie dadurch für Wunder erlebt haben? Wenn ich nur daran denke, wie einige Männer in einen brennenden Ofen hineingeschmissen wurden. Für Gott kein Problem. Die sind da lebend umhergewandelt, hatten, die anderen haben gesehen, was ist das da? Ist das da ein Engel neben ihnen? Die sind da gewandelt, kamen unversehrt wieder raus, wo allein schon beim Hineinwerfen die Hitze so groß war, dass sich da schon einige versenkt haben und an der Hitze gestorben sind. Also wie geht denn sowas? Eben weil Gott so viel größer ist, je näher du ihm bist. Ich möchte dir Mut machen, dass du dich Gott näherst und vielleicht auch dir ein Beispiel nimmst an Paulus. Woher hat der Mann in diesen Situationen, wo auch die Schiffsleute geplant haben oder die Besatzung geplant haben, wir bringen die alle um am Schluss noch, ja, damit uns keiner abhauen kann von den Gefangenen, die bringen wir alle um. Woher hat Paulus die ganze Zeit diesen Mut hergenommen, durch diese Situation im Gottvertrauen zu gehen? Ich möchte euch ein paar Punkte nennen, die er auch selber zu Wort bringt. Er sagt in Vers 23, in dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Zwei Punkte, die er hier anspricht, ich gehöre Gott und ich diene Gott. Das muss erstmal klar sein, wem gehörst du? Hast du dein Leben wirklich Jesus gegeben oder willst du nur so nebenbei mitlaufen? Ja, irgendwie Jesus schon ganz schön, aber gehörst du wirklich Jesus? Ist er wirklich dein Herr? Dienst du ihm? Das macht einen Riesenunterschied aus in Krisen, in Stürmen, in Schwierigkeiten des Lebens. Dann auf Gottes Reden hören. Er sprach zu mir. Acht zu geben, was habe ich denn von Gott gehört für mein Leben? Manche sagen ja, Mensch, was du da gemacht hast oder als Pastor, wo ich da in der Gemeinde gedient habe, dann sagen manche, ja, Mensch, Gott hat ganz früher hat er auch mal zu mir geredet, ich sollte Prediger werden oder so. Ja, und dann? Ja, ist nichts draus geworden. Ja, warum nicht? Ja, ich habe dem nicht geglaubt. Es ist wichtig, nicht nur zu hören, sondern auch zu reagieren auf das, was Gott sagt. Das Vierte ist hier, das sehen wir dann auch, wir sollen Gott vertrauen. Seid guten Mutes, Männer. Ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden war. Wenn Gott etwas sagt, hält das ein. Wir können ihm vertrauen. Und das Fünfte ist, wo dann sie sagen, Mensch, wir fliehen und so weiter, dann sagt er zu dem Hauptmann, Mensch, wenn die jetzt abhauen, das ist nicht nach Gottes Plan, das müsst ihr mal verhindern, damit wir alle gerettet werden. Dann hacken die Taue durch und hören darauf. Das ist also auch danach zu handeln, nach Gottes Reden, auf ihn zu hören. Ja, ihr lest das nach in Vers 31 und 32. Da schnitten die Kriegsknechte die Taue des Bootes ab und ließen hinunterfallen. Und das Letzte, was ich da auch noch gut finde, und da erinnern sich einige an meine Predigten in Altötting. Da sagt Paulus, hey Leute, jetzt esst doch mal was. Ihr habt die ganze Zeit das Essen sein gelassen. Es ist klar, dass ihr entmutigt seid. Nehmt Speise zu euch. Ich mag das, ne? Ich esse so gerne. Leckere Sachen und so weiter. Und ich erinnere mich an, wie heißt noch der Arzt, der gestern hat er auch eine Sendung gehabt, der, genau, Eckart von Hirschhausen, ihr kennt ihn auch. Der hat mal gesagt, wenn du in Depressionen bist, solltest du dir ein paar Fragen stellen. Vielleicht darf ich das mal weitergeben, auch wenn das ein bisschen flapsigeres Niveau ist. Er sagt, du solltest dir die Frage stellen, wann war ich das letzte Mal draußen an der frischen Luft? Wann habe ich das letzte Mal etwas gegessen? Wann habe ich das letzte Mal geschlafen? Und mit wem? Und ja, einfach mal so diese natürlichen Dinge des Lebens. Er hat das natürlich als Witz verpackt, ja. Einfach grundsolide. Du hast deinen Tagesrhythmus, du stehst auf, du frühstückst was, du gehst im Gottvertrauen in den Tag, du dankst für die Speise, das hat Paulus hier ausgemacht, auch gemacht, dass er gedankt hat, und dann ziehst du weiter. Und damit möchte ich eigentlich auch schon abschließen. Das, was wir hier sehen in der Geschichte, neben all den Schwierigkeiten, durch die Paulus gelaufen ist, ja, durch die Bedrohung, durch den Sturm, die Bedrohung durch den Schiffbruch, die Bedrohung durch die Soldaten, ist er in einem Gottvertrauen gegangen, weil er um Gottes Hilfe wusste, weil Gott unsichtbar im Hintergrund die Fäden zieht. Wir sehen das in Vers 3, wie der Hauptmann, der eigentlich ja nicht das nötig hatte, gnädig und gut umzugehen mit den Gefangenen. Ja, die waren da in Ketten, die konnten eigentlich machen, was sie wollten. Er ließ Paulus durch Freunde in der Stadt, wo sie waren, auch versorgen. Und hier am Schluss der Geschichte lesen wir, wie die Kriegsleute oder wie die Leute sich überlegen, Mensch, wir bringen die Gefangenen um, aber der Hauptmann sagt, nee, Leute, lasst mal besser auf Paulus hören. Ja. Ich glaube auch nicht, dass Paulus das mit so einem Unterton sagte, ihr hättet besser auf mich hören sollen, als ich sagte, Mensch, da nehmen wir Schaden. Das war nicht so, ich hab's dir doch gesagt, siehste, ne? Was an hast du nicht verstanden, ist vielleicht eher der Punkt. Ja. Gott hat geredet. Gott hat geredet, wahrscheinlich auch zu dir in deiner Situation, wenn du gerade in Schwierigkeiten stecken solltest. Und wenn nicht, dann nähr dich ihm doch im Gebet, bitte doch auch um Gebet von der Gemeinde. Und dann glaube ich, dass Gott dir das richtige Geleitwort mit auf den Weg gibt und dir helfen wird. Amen. Jetzt muss ich Schluss machen, die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich wünsche euch viel Segen und ich hoffe, dass ihr, wenn es euch gut geht und ihr kommt mal in schwierige Zeiten, dass euch der Heilige Geist an diese Predigt auch erinnert, zumindest an sein Wort, und euch Mut macht, auf ihn zu vertrauen. Amen.